Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, eigentlich muss ich ja jetzt nochmal zusammenfassen, ne? Was so geschehen war an Advent, an Weihnachten, was wir hier betrachtet haben. Einige von euch waren nicht da, können mir dann jetzt in der Predigt gar nicht folgen. Aber keine Angst, ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben Weihnachten ja gesehen, das, was da in der Krippe geschah. Wir hatten ja hier so eine lebendige Krippe. Das hat etwas mit uns zu tun. Es kamen die Einzelnen zu Wort, Maria, Josef, die Hirten, die Weisen, Ochs und Esel sogar auch. Habe ich noch wen vergessen? Ja, den Engel habe ich noch vergessen. Ja, die Familie, die alte Dame, die Trauernde und zuletzt der Herr selber, der uns sagte, ich war dieses Kind in der Krippe. Ich war dieser Mann am Kreuz. Jetzt bin ich der, der zur Rechten Gottes sitzt und regiert und wiederkommt. Da in der Krippe, da ist Jesus nicht mehr. Am Kreuz ist er nicht mehr. Er ist auferstanden. Ich war das Kind in der Krippe. Ich war der Mann am Kreuz. Das, was Weihnachten wahr geworden ist, derjenige, der Weihnachten Mensch wurde, für uns ans Kreuz gegangen ist, um uns zu erlösen, derjenige, den Gott auferweckt hat von den Toten, derjenige, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der war lange vor seinem Menschwerden schon von den Propheten angekündigt. So lange Sätze, wie ich jetzt gemacht habe, sollte man nicht machen, habe ich gerade gemerkt. Ja. Das war lange vorher angekündigt. Das fiel Gott nicht so spontan ein, ach, jetzt werde ich mal eben Mensch, sondern das war schon lange geplant. Gott hat schon lange deine und meine Rettung geplant gehabt. Schon lange im Sinn, ich möchte dich retten. Sogar schon vor den Propheten, auf den ersten Seiten der Bibel, finden wir schon den Rettungsplan Gottes. Nach dem Sündenfall hat Gott schon wieder einen Plan, uns zu erretten. So wertvoll sind wir ihm, so wichtig. Gott will einmal die Folgen des Sündenfalls, die Trennung zwischen Gott und Mensch, das will Gott durch einen Retter einmal wieder rückgängig machen. Und bietet uns an, umzukehren. Und in dieses Rettungsprogramm Gottes hinein gehört die Krippe. In dieses Rettungsprogramm Gottes hinein gehört das Kreuz. Und in diesen Rettungsplan Gottes hinein gehört die Auferstehung und die Himmelfahrt. Und dann kann er auch mal als der Sieger wiederkommen auf diese Erde. Ja. Wir müssen diese Zusammenhänge sehen. Ich sagte ja, wer zur Krippe kommt und kommt dann Karfreitag nicht wieder, dem nützt das Kind in der Krippe gar nichts. Ja? Dann nützt mir dieses Kind in der Krippe nichts, wenn ich nicht auch die Erlösung in Anspruch nehme. Und auch das nützt mir nichts, wenn ich dann nicht als Kind Gottes lebe. Wenn ich dann nicht den Geist, wir kommen gleich nochmal drauf, den Gott uns gibt, auch in Anspruch nehme. Die Bibel steht ja in diesem großen Zusammenhang. Das ist ja nicht ein Buch mit einem ganz anderen Thema, das mit dem Buch davor und dem dahinter gar nichts mehr zu tun hat, sondern wir sehen ja wie einen roten Faden, der sich von vorne bis hinten durchzieht, den Rettungswillen und Rettungsplan Gottes für uns. Zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und das Schöne ist, dass da auch die Halunken erwähnt werden. Ja, Mose war ein Totschläger. Er hat einen totgeschlagen. Ja. Das sind nicht nur die Tollen. Hätten das Menschen geschrieben, sich Menschen erdacht, die hätten doch die ganzen Halunken weggelassen. Nein, Gott weiß, wie wir Menschen sind. Und er handelt mit uns so, wie wir sind. Durch fehlerhafte Menschen, die sich aber von ihm haben retten lassen, hat er uns sein Wort gegeben. Ich finde das so schön, da können wir uns daneben stellen. Ich bin genauso ein Totschläger wie Mose. Ja, wie viele haben wir in Gedanken schon um die Ecke gebracht? Ja, wenn der mal kommt, die soll mir mal, und so kennen wir, ne? Ja. Und im Sündenfall hatte sich der Mensch von Gott abgewandt und seitdem ihm misstrauisch. Gott will uns doch das Beste vorenthalten. Gott hatte gesagt, guck mal, es gehört alles euch. Ihr dürft von allen Bäumen essen. Alle. Nur diesen einen, davon nicht. Nur eine nicht. Alles andere dürft ihr. Und wie ist das, wenn man einem Kind was verbietet? Wird es gerade interessant, ne? Eva sah, dass von dieser Frucht gut zu essen war. Dieser Schaufenstereffekt, ne? Lecker anzusehen. Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann und der aß auch. Hm? Ja. Ja. Was hätte Adam eigentlich sagen müssen? Gott hat gesagt, da sollen wir nicht von essen, stattdessen ist der genauso. Ja. Ja. Das Misstrauen gegen Gott, der enthält dir das Beste vor. Ich weiß gar nicht, wie die Leute immer auf einen Apfel kommen. Da steht gar nicht, dass das ein Apfel war. Frucht steht da. Kann genauso gut eine Banane gewesen sein. Wir wissen es nicht. Frucht. Ja. Das eine hatte Gott gesagt, nicht und ausgerechnet das wollten sie haben. Und dann war ja das Gefährliche, diese Halbwahrheit der Schlange. Sterben, wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Was war die Wahrheit, was war die Unwahrheit? Sie wussten anschließend, was gut und böse ist, aber dass es ihr Untergang war, das hat die Schlange ihnen vorenthalten. So ist das immer, wenn wir Gott und seinem Wort misstrauen. Und dann kamen die Propheten und einer dieser Propheten ist ja Jesaja. Und der Predigttext, der uns für heute vorgeschlagen ist, befasst sich mit diesem Rettungsplan Gottes. Wir haben den Text hier an der Wand geschmissen und projiziert. Ich lese 1 bis 3 und dann ab 10 weiter. Da kann Jesaja sagen, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Ja des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden. Zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihn zum Preise. Jetzt Vers 10 weiter. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ja, es fällt auf, wir sind ja hier ziemlich am Ende des Jesaja-Buches. Wie viele Kapitel hat das Jesaja-Buch? Konfirmandenunterricht 66. Ja? Im 61. Kapitel hier auf einmal eine Berufung Jesajas. So spät? Nun, es ist eine zweite Berufung. Ja? Bei dieser zweiten Berufung sollte Jesaja diejenigen trösten, die am Wiederaufbau des Tempels beteiligt waren. Beim ersten Mal sollte er die Gefangenen in Babylon trösten. Die waren ja weggeführt. Ja? Sie trösten und sammeln, damit sie sich nicht unter den Heiden auflösten. Ja? Damit sie nicht assimiliert werden von der heidnischen Welt um sie herum. Das ist ja immer der Fall. Wenn der Gottesdienst nicht mehr ist, wenn die Stätte niedergerissen ist, dann stehen die Christen in der Gefahr, zu säkularisieren und sich aufzulösen. Das sehen wir ja heute auch wieder. Die Christen in unserem Land werden weniger und sie gehen immer mehr mit Ideologien, die gegen Gott und sein Wort sind. Und bei der zweiten Berufung, ich sagte es ja schon, jetzt soll Jesaja diejenigen trösten, die da noch dabei sind, die jetzt den Tempel wieder aufbauen. Wir könnten neutestamentlich sagen, die, die an der Gemeinde Gottes mitbauen. Und das ist ja auch im Gange. Ist ja nicht nur so, dass die Christenheit weniger wird. In Deutschland mag das sein. Aber wenn wir mal in die Welt gucken, Asien im Moment, ja, wie viele Menschen werden Christen? China, Nordkorea, man kann es Gott nur danken. Ja? Unter viel Entbehrung, unter Einsatz ihres Lebens werden Menschen Christen. Ja. Das ist im Gange. Gott baut seine Gemeinde heute in dieser Welt. Das hat er gesagt. Damit hört er nicht auf, bis er wiederkommt. Und solange sind auch wir von diesem Auftrag nicht entbunden. Er hat uns gesagt, geht hin, tauft, lehrt, macht Jünger. Hat nicht gesagt, bis ihr den Eindruck habt, es hat keinen Zweck mehr. Sondern bis an der Weltende. Dafür ist Jesus Mensch geworden, die Krippe. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, Golgatha. Jetzt regiert er zur Rechten Gottes und wird einmal wiederkommen. Und für diesen zweiten großen Auftrag wird Jesaja jetzt erstens gesalbt, Vers 1. Das heißt, er bekommt den Geist Gottes, neutestamentlich gesprochen. Er hat zu predigen. Und drittens, der Inhalt der Predigt ist die frohe Botschaft der Befreiung von der Knechtschaft des Bösen. Dasselbe, was wir später bei Jesus sehen. Johannes der Täufer, als der im Gefängnis war, da kamen ja einige seiner Leute zu ihm und er schickte sie los, um Jesus zu fragen, bist du der, der da kommen soll? Bist du der, den die Propheten angekündigt haben? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Was hat Jesus gesagt? Geht, sagt Johannes, was ihr seht und hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Ja, Amen wird das Evangelium gepredigt und so weiter. Dann gingen sie hin und dann wusste Johannes, er ist es. Woher wusste er das? Die Propheten haben es vorausgesagt. Und Johannes kannte die Propheten. Ja. Dasselbe wie bei Jesus, auch er bekam den Geist Gottes. Er predigte Umkehr, Jesu Predigt, und die von Johannes begannen mit diesem Wort, kehrt um. Gleich als erstes. Ja, wenn ich nach vorne ginge vor Menschen, die Jesus nicht kennen, und ich würde als erstes sagen, tut Buße, wird mir keiner mehr zuhören. Ja, würden die alle sagen, ach komm, brauchen wir dir gar nicht mehr zu. Jesus hat damit angefangen. Kehrt um. Und er befreite die Menschen von Bindungen und sogar dem Tod konnte er gebieten. Und Jesus hat dann diesen Auftrag vor seiner Himmelfahrt an seine Gemeinde weitergegeben. Er hat es uns vorgemacht und gesagt, und jetzt gebe ich euch, der Vater gibt euch den Geist, er salbt euch. Er beauftragt euch zu predigen und das Evangelium weiterzugeben. Den Menschen Umkehr anzubieten im Namen Gottes. Er hat uns den Auftrag gegeben, hinzugehen, zu taufen, zu lehren, Jünger zu machen, bis er wiederkommt. Ja. Also, auch wir sollen Evangelium frohe Kunde den Menschen sagen. Gott hat Rettung für dich. Wir sehen also eine ganze weite Linie vom Alten Testament bis ins Heute, bis hinein in das, was Gott mit dieser Welt und für seine Gemeinde heute vorhat. Derselbe Auftrag. Kein anderer. Gott hat seinen Auftrag nicht geändert. Wir haben im Jahresabschluss Gottesdienst gesehen, Jesus Christus derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und er lässt durch Maleachi sagen, ich, der Herr, ändere mich nicht. Gott passt nicht mal eben seine Gebote an unsere Zeitströmungen an und sagt, naja gut, damals, aber heute gilt das nicht mehr. Ist derselbe Gott, reich für alle, die ihn anrufen. Wir sehen seinen unerschütterlichen Rettungswillen. Er ist der Retter, der Heiland, der Seligmacher. Gott möchte den Menschen retten von seiner Gefangenschaft unter der Sünde. Und dann wird ja beschrieben, Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Freiheit für die Gebundenen, Trost für die Trauernden. Kopfschmuck statt Asche. Das ist Gottes Wille und Plan für seine Leute. Was finden wir stattdessen? Trauer, verzagten Geist, Gebundenheiten, Sack und Asche. Wie kommt das? Wie kommt das? Ich habe eine Vermutung. Das ist nur eine Vermutung. Ich kann das ja nicht erklären, bin ja nicht Gottes Geheimrat. Kann es sein, dass oftmals so eine gedrückte Stimmung unter den Christen herrscht, weil wir nicht mehr Gott den Handelnden sein lassen? Weil wir es ihm nicht zutrauen, dass er sein Werk ausführt? Wenn wir in die Welt gucken, könnte man ja auch meinen, ja, Gott ist in Rente gegangen. Seniler Greis, der nichts mehr mitkriegt, was in der Welt geschieht. Könnte man ja den Eindruck gewinnen. Bei uns. Wenn wir dann wieder woanders hingucken, sehen wir, nein, er ist noch genauso am Werk.
Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Kann es sein, dass wir immer meinen, wir müssten ihm auf die Sprünge helfen? Ich weiß nicht, wer von euch schon lange für einen Menschen betet, der vielleicht in einer Not ist. Doch von einer weiß ich's. Die betet schon lange für jemanden, der in Not ist. Oder vielleicht für jemanden, wo ihr wollt, dass der zum Glauben findet. Können wir es dann aushalten, dass Gott sich damit Zeit lässt? Und können wir uns da raushalten und ihm das wirklich überlassen? Oder wollen wir ihm nachhelfen? Komm, hopp, auf Gott! Haben wir dann so unsere Methoden, um Gott auf die Sprünge zu helfen? Vielleicht, wenn wir noch mehr beten? Oder jetzt fasten, damit Gott? Jesaja konnte sich freuen, echt freuen. Warum? Es heißt, freuen will ich mich in dem Herrn. Ich freue mich nicht über meine Methoden, die ich habe, über meine klugen Einfälle. Ich freue mich nicht über, was weiß ich was, ich freue mich in dem Herrn. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da kommt die Freude her. Wer ewig so miesepetrig durch die Welt läuft, hat noch nichts von dieser Freude Gottes im Herzen. Denn wes das Herz voll ist, das kommt doch raus. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Das meint doch, dass seine Freude darin begründet liegt, dass ich alles vom Herrn erwarte, wie Jesaja. Alles von ihm erwarte, nicht von Menschen, nicht von Methoden, nicht von mir, von ihm. Was ich von Menschen erwarte, das kann enttäuscht werden. Ja, der hat gesagt, er kommt auf Besuch, jetzt war er immer noch nicht da. Ja, richtig. Aber wenn Gott sagt, ich habe mich aufgemacht, dich zu besuchen, dann gilt das. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Also, die Freude liegt begründet darin, dass ich alles vom Herrn erwarte, nicht von Menschen, nicht von Umständen. Ja, wenn sich die Umstände ändern, dann. Ich weiß, wie ich als Idötz, das erste Schuljahr hatte ich hinter mir, ich war gar kein Idötz mehr. Also das zweite Schuljahr kam und da weiß ich noch, dass ich meinen Eltern so einen Brustton der Überzeugung sagte, wenn ich einen neuen Schreibtisch kriege und einen vernünftigen Stuhl, dann mache ich auch immer meine Hausaufgaben. Was war? Nun, die Eltern haben gedacht, naja, gut, ist ja ein guter Vorsatz. Der Junge hat einen neuen Schreibtisch und einen Stuhl gekriegt. Und? Was meint ihr? Wie lange ging das gut? Nee, eine Woche habe ich geschafft, Gerd. Eine Woche habe ich geschafft und dann? Nicht die Umstände machen's. Wir wollen immer die Umstände ändern, weil wir meinen, dann ändert sich auch das Innere. Nein. Gott hat nicht irgendwie die Umstände geändert, er hat unser Zentrum ausgetauscht, das Herz. Und dann ändern sich zwar nicht die Umstände, aber ich kriege einen neuen Blick auf diese Umstände. Ja? Manchmal ändert Gott auch die Umstände. Also, liegt auch nicht an den Umständen. Und es auch nicht von Herrschern, ja, sondern vom Herrn. Meine Seele soll jubeln in meinem Gott. Und dann zählt Jesaja auf, was Gott alles an ihm getan hat. Und das müssten wir öfters mal tun. Mal wieder aufzählen, was Gott an uns Gutes getan hat. Dass wir mal aus diesem Jammern rauskommen. Und uns erzählen können, was hat Gott Gutes an mir getan. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen das und dann fällt das Lob hinten runter. Ja, wir müssen uns immer wieder erinnern, was Gott Gutes an uns getan hat. Jesaja sagt es, er hat ihm Kleider des Heils angezogen. Den Mantel der Gerechtigkeit, Kopfschmuck, Kinder des Höchsten. Jesaja guckt auf das, was Gott an ihm getan hat und nicht auf die Umstände. Als wenn ich ab und zu erst noch in Dortmund war, hatte ich auch in der Lungenklinik in Hema mal Gottesdienste und da war das Technikpult so weit oben und die Kamera kam auch immer von oben. Und dann hat mir der Techniker gesagt, Christian, du musst mal die Pläte pudern. Weil auf dem Monitorbild sieht man nichts. Deine Glatze spiegelt, das sieht aus wie ein Diadem. Da habe ich mit diesem Text geantwortet. Ja, der königliche Kopfschmuck. Ich habe dann die nächsten Male die Pläte gepudert, damit man mich auf dem Bild auch erkennen konnte. Ja? Jesaja guckt auf das, was Gott an ihm getan hat, nicht auf die Umstände. Lernten wir doch wieder auf das zu gucken, was Gott an uns getan hat. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Er hat uns wiedergeboren, hat uns zu seinen Kindern gemacht und seinen guten Heiligen Geist gegeben, uns versiegelt, uns teuer erkauft. Dann verstünden wir wieder mehr von der Freude im Herrn. Und unsere Seele jubelte wieder in unserem Gott. Wir liefen nicht verbiestert und negativ gestimmt durch die Weltgeschichte, sondern voller Hoffnung, Gott wird sein Werk ausführen. Voller Freude darüber, dass wir seine Kinder sind und dass Gott sein Werk in dieser Welt ausführt. Und wenn wir klagen, dürfen wir auch, dann aber bitte Gott klagen. Nicht den Menschen. Ja? Kann nicht sein, dass all unsere Nachbarn unsere Nöte wissen und Gott haben wir es nie abgegeben. Das kann nicht sein. Dann läuft was falsch. Gott klagen. Und wir haben ja gehört, ne? All eure Sorgen werfet auf ihn. Ja? Wenn ich etwas werfe, dann habe ich es nicht mehr. Ja? Dann ist es weg. Herr, ich sage dir meine Not, da ist nicht viel drin. Ich sage dir meine Not, ja, aber lasse ich sie dann auch los? Werfe ich sie auch auf ihn? Verlasse ich mich dann auch darauf, dass er es wunderbar ausführt? Oder halte ich doch wieder mir so ein Hintertüröffchen, so ein Zipfel, Hintertür auf so ein Zipfelchen noch fest, weil vielleicht macht Gott das ja anders, als ich will und dann kann ich es ja noch mal ein bisschen drehen. Werfen, es ist weg. Nur ein Wort an Reinhold, Gott gibt uns alles verlebendigt, vervielfältigt immer wieder zurück. Sogar unsere Sünde, wenn wir ihn die nennen, die gibt er uns in Form der Vergebung wieder zurück. Nein, 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 ich will es nur wieder haben. Ja? Er gibt uns alles zurück, sogar unsere Sünde. Egal wie klein sie ist, egal wie groß sie ist, mein nicht, dass ausgerechnet deine Schuld für Gott zu groß ist oder zu klein. Er hat allen anderen auch vergeben. Was nimmst du dich so wichtig zu meinen? Für mich gilt es nicht. Es gilt, durch den Glauben an Jesus Christus haben wir volle Vergebung. Das sieht Jesaja auch und benutzt als Beispiel dafür die Erde und das Gewächs. die Saat und das Wachstum, das wir nicht machen können. Wir können kein Wachstum machen, wir können nur den Samen in die Erde stecken. Dass das wächst, machen wir nicht. Gott kann das auch mal aussetzen. Kommt eine Dürrezeit oder eine Überflutung, dann wächst auch nichts mehr. Kann Gott machen, ne? Dann sind keine Äpfel mehr am Baum, kein Grünkohl mehr im Garten oder was es auch sei. Wir können nur säen. Aber ohne dass Gott Wachstum schenkt, ist alles Säen umsonst. Wir sind doch im Alltag schon auf Gott und seine Gnade angewiesen. Das merken wir nur nicht mehr, weil wir ja so fürchterliche Luxusprobleme haben, ne? Wir haben doch Luxusprobleme. Wir stehen vor dem Kühlschrank, zwei Sorten Wurst, zwei Sorten Käse, welches Brot esse ich heute? Das sind Luxusprobleme. Das sind keine Mangelprobleme. Oder? Ja? Ja? In Mangelzeiten fragt der Mensch wieder mehr nach Gott, weil er nicht weiß, habe ich denn morgen noch was zu essen? Wenn mein Kühlschrank leer ist, fahre ich einkaufen. Hier unten gibt es ja alles zu kaufen, ne? Und keine Sorgen machen. Aber wir sind darauf angewiesen, dass er Wachstum und Gedeihen schenkt. Und dann wird er das doch auch genauso mit seinem Reich tun. Wenn wir schon im Alltag uns drauf verlassen können, dass Gott uns versorgt, weil Gott es immer wieder vor Augen malt, dann sollen wir uns auch darauf verlassen, dass er seine Sache ausführt, sein Reich, die er begonnen hat in der geistlichen Welt. Gott wird das ausführen. Warum? Weil er es gesagt hat. Dankeschön. Danke, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, weil wir so toll sind. Sondern weil er es gesagt hat. Um seines Namens willen. Nicht um unser Willen. Das ist der Anhang. Um seines Namens willen. Gott wird sein Reich ausführen und seinen Willen umsetzen, auch wenn die Umstände für uns ganz anders aussehen. Er baut sein Reich und er will es mit und durch uns tun, aber er macht es. Und wir sollen ihm verfügbar sein, ihm verpflichtet. Und das wird mal aller Welt gezeigt werden, da der letzte Vers, 11. Dass unser Gott Herr ist und seine Gerechtigkeit wird sichtbar sein. Dafür müssen wir nicht kämpfen in dieser Welt. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Wir sind nicht seine Apologeten. Das wird er selber tun. Ja? Er wird am Ende dastehen als der Mächtige und er wird das letzte Wort sprechen, denn er hat auch das erste gesprochen. Das müssen wir nicht für ihn übernehmen. Ja? Manchmal ist es besser, wir sagen oder schreiben mal nichts und sagen, Gott wird es ausführen. Wir sollen ihm vertrauen, dass er es ausführen wird als seine Kinder. Dazu segne uns Gott. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du es bist, der sein Reich in dieser Welt ausbaut. Und dass du es bist, der uns gesagt hat, handelt, bis ich wiederkomme. Du hast uns einen Auftrag gegeben und uns nicht davon entbunden. Egal, wie die Umstände sind, egal, wie jung und alt ich bin, wie gesund oder krank, das hast du alles außen vor gelassen. Du hast uns gesagt, wir sollen das weiterführen, was du begonnen hast. Und wir danken dir, Herr, für diesen bunten Blumenstrauß, den du auch in diese Gemeinde gelegt hast, an Gaben, an Menschen, die dich lieb haben, nach dir fragen und dich ehren. Und bitten dich, Herr, schenk, dass wir dich ganz neu ernst nehmen, dich beim Wort nehmen und etwas tun, weil du es gesagt hast. Dass wir nicht auf die Umstände gucken, sondern auf dich. Du kannst, du bist der Herr. Du hast das erste Wort gesprochen, du wirst auch das letzte sprechen. Du bist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Gib uns diese Sicht, die uns Freude schenkt, die von dir kommt. Echte Freude, dass wir Kinder Gottes sind und dass du unser Leben einmal zu einer letzten Gültigwerdung führst, bei dir in der Ewigkeit. Segne uns miteinander und halte und bewahre unseren Glauben. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Amen.